Wir hören heute zur Tischlesung einen Auszug aus dem Buch «Der Wundermönch vom Libanon». Das Leben des heiligen Charbel Machlouf, geschrieben vom Professor Dr. Ernst Josef Görlich. Von Gott ergriffen. Im Jahre 1844 hatte ein Hirtenbub namens Josef Machlouf im nördlichen Libanongebirge eine merkwürdige Begegnung, die seinem jungen Leben eine entscheidend neue Richtung gab. Auf 1600 Meter Höhe, dort, wo die letzten Zedern wachsen, an der sogenannten Baumgrenze, hütete er die Schafe seines Onkels. Eines Tages tauchte unerwartet ein armer Mönch auf, der außer einem geflickten Habit und einem Stock nichts besaß. In seiner Einsiedelei waren ihm Speis und Trank ausgegangen und Geld besaß er ohnehin keines. »Wohin gehst du, Vater?«, fragte Josef den Einsiedler. Der Mönch begann, ihm von seinem großen Glück zu erzählen, das darin besteht, ganz in Gottes Händen zu sein, nichts zu besitzen als Gottes Gnade, zu Gott zu beten, im Bewusstsein, wie ein ganz Armer, sicher von Gott erhört zu werden. Ist ein solches Leben nicht schöner als das des Sultans? Mit wachsender Begeisterung hörte Josef auf die Worte des Eremiten und er sprach zu ihm: Mein Vater, das ist herrlich für euch, aber ich bin erst 16 Jahre alt. Woher bekäme ich da die Kraft zu einem solchen Leben? Durch das Gebet und durch die Abtötung, erklärte ihm der Mann Gottes. Du sollst nichts begehren und dein Wunsch sollte es sein, der Geringste unter allen zu sein. Aber mein Vater, ich bin ja nur der Hausbursche meines Onkels. Auch das ist noch zu viel. Ich habe gesehen, wie du einen Augenblick lang das junge Mädchen angelächelt hast, das dir ein Zicklein brachte. Der Knabe errötete und begriff nicht. Sollte ich das Zicklein nicht zurücknehmen, das meiner Familie gehört? Der Mönch lächelte über das Missverständnis und erfreute sich über die ahnungslose Unschuld des Buben, den wohl der Herrgott bis in dieses Alter geführt haben musste. Der Teufel, setzte er ihm auseinander, nimmt oft menschliche Gestalt an, um uns zu versuchen. Die Einsamkeit im Gebet kann uns schützen. Die stille, einsame Klosterzelle bringt eine Fülle des Lichtes. Sag, wie betest du eigentlich? Josef antwortete dem Klausner: Ich spreche aus ganzem Herzen und in steter Verbundenheit mit Gott die Gebete, die man mich gelehrt hat. Ist das alles? Ach, mein Vater, sicher tue ich Unrecht, sündige durch meinen Stolz, aber ich habe auch selbst Gebete zusammengesetzt. Ich habe, ohne Ordnung, Worte gesammelt, wie sie einem in den Sinn kommen. Sicher war manches konfus und kunterbunt, was ich da zu Gott sagte. Der Einsiedler widersprach ihm: Diese Art zu beten ist dem Herrn im Gegenteil sehr angenehm. Er ist wie ein Vater, der sich freut, wenn sein Kind die ersten Schritte macht, um sich ihm in die Arme zu werfen. Aber wie betet man am besten? Beten ist Leben, ist Sprechen mit Gott. Lass alles hinter dir, alles, worin du geirrt und gefehlt hast, alle irdische Last. Wenn du dich am Schluss ganz in Gott, in heiliger Ruhe verloren hast, dann kommt das Reich Gottes, das sich dir öffnet. Sie haben den Weg verfehlt, nicht wahr, Vater? Es gibt keinen Zufall auf Erden. Er, von dem alles abhängt, hat meine Schritte gelenkt. Nun nahm der Mönch den Kopf des jungen Hirten in seine Hände, schaute ihm in die Augen und las darin die Zukunft. Wenn der Frieden Christi einmal in dir Wurzeln geschlagen hat, dann wirst du den Frieden anderen bringen und du wirst sie heilen von ihrer Lebensangst und ihren Zweifeln. Die Kraft des glühenden Gebetes hat eine tausendfach stärkere Macht als alle menschlichen Heilmittel, als alle irdischen Kräfte. Geh hin, mein Sohn, und denke darüber nach, was ich dir gesagt habe. Auf tiefste erregt blickte Yusuf dem Davonschweifenden nach. Nach dem Abendgottesdienst am folgenden Sonntag bat der Knabe seine Mutter im Geiste um Verzeihung. Ihr Wehklagen hörte er nicht mehr. Barfuß und ohne ein Stück Brot im Sack wanderte er in die Nacht hinaus jenem Kloster zu, von dem er gehört hatte, dass es weit im Westen liegt, dort, wo die Sonne hinter den Bergen unterging. Die Mutter machte sich mit Onkel Tanios ebenfalls auf den Weg. Nach 2 Tagen fanden sie den Ausreißer im Kloster. Er wehrte ihre Einwände ab und erbat sie demütig, bleiben zu dürfen. Onkel Tanios wollte zwar nicht nachgeben, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, aber schließlich lenkte die Mutter ein. So soll Gottes Wille geschehen, möge ihm mein Opfer angenehm sein. Dieser Yusuf Machluf, den Gott auf so unwiderstehliche und dramatische Weise in die Einsamkeit des Klosters berief, wurde ein großer Mann Gottes, der nur eine Leidenschaft kannte, Gott zu lieben, aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus allen seinen Kräften und aus seinem ganzen Gemüte. Ein Mann, der in der Nachfolge Christi seinem Meister gleichförmig wurde. Ein Heiliger, der nach seinem Tod die Menschen anzog wie ein Magnet, und zwar Christen wie Mohammedaner, an dessen Grab Hunderte geheilt wurden durch die Macht seiner Fürbitte bei Gott. Dann kam ein Mann von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Er berief ein Konzil nach Rom. Über 2000 Konzilsväter von den gelehrten Theologen unterstützt, berieten über neue Wege der Nachfolge Christi. Und was geschah? Der Mensch denkt und Gott lenkt. In dem Augenblick, als das Konzil seinen Höhepunkt und zugleich seinen Abschluss fand, wurde dieser Yusuf mit Klosternamen Charbel Machluf von Papst Paul VI. Selig gesprochen und als neues Vorbild der Nachfolge Christi hingestellt. Der libanesische Kardinal Meuchi hat das bei der Seligsprechung im Petersdom treffend zum Ausdruck gebracht. Sie haben heute P. Charbel Machluf, den Maronitenmönch aus dem Libanon, unter die Zahl der Seligen aufgenommen. Er soll uns ein Vorbild der Buße und des Wertes des betrachtenden Gebetes in unserer von Indifferenz, Oberflächlichkeit und Gottlosigkeit erfüllten Welt sein. Vom Leben und von Leiden unseres Erlösers ergriffen, versuchte er, auf der Höhe des Libanongebirges in einer armseligen Klause und von allem Irdischen losgelöst, den schmerzvollen Kreuzweg zu gehen, den unser Heiland gegangen ist. Er wollte uns durch Abtötung, Buße und große Entbehrung das Vorbild eines zerknirschten Herzens und einer wahrhaften Hingabe an Gott geben. Buße ohne Gebet genügt nicht. Der Einsiedler P. Charbel verbrachte viele Tages- und Nachtstunden in stiller Andacht und inbrünstigem Gebet. Er verband das beschauliche Leben mit Handarbeit und erweckte damit die echtesten Traditionen des morgenländischen Mönchtums wieder zum Leben. Auf diese Weise predigte er unserer unglücklichen und in Chaos versinkenden Welt die Botschaft des Glaubens und gab ihr die wahre Antwort auf ihre Probleme. Er lehrte sie vor allem die Praxis des Bußgebetes und der Arbeit. Papst Paul VI. Hat das dann noch unterstrichen, als er ausführte: In diesem Augenblick, da das Zweite Vatikanische Konzil zu Ende geht, wird ein Einsiedler aus dem Libanongebirge unter die Zahl der Seligen aufgenommen. Es ist der erste Bekenner aus dem Osten, der aufgrund der gegenwärtigen Bestimmungen der katholischen Kirche unter die Zahl der Seligen aufgenommen wird. Ein Symbol der Vereinigung von Ost und West, ein Zeichen der brüderlichen Verbundenheit zwischen den Christen der ganzen Welt. Sein Beispiel und seine Fürbitte sind heute notwendiger denn je zuvor. Der selige Peshar Bel Machluf war der Spross einer zahlreichen Familie und wurde schon im zarten Kindesalter eine Waise. Er verbrachte die ersten Lebensjahre daheim an seinem Geburtsort. Dann aber fühlte er den Ruf des Herrn. Er verließ nachts seine Angehörigen und trat in das Kloster ein. Zuerst in Maifuk und dann in Anaya. Am Ende des Konzils, in dem so viel über die Mittel diskutiert wurde, die die Kirche in gewissenhafter und dem Glauben entsprechender Weise anwenden soll, das Königtum Christi rascher sichtbar zu machen, ist es gerade der selige Mönch von Anaya, der uns als Vorbild für das unbedingt notwendige Gebet, für die Übung der verborgenen Tugenden und für die Selbstabtötung dienen soll. Die Kirche braucht zur Erfüllung ihres apostolischen Wirkens auch Zentren des beschaulichen Lebens, Zentren, in denen das Lob und die Bitten zu Gott in ununterbrochenem Eifer emporsteigen. Dies sind die Lehren, die wir heute aus dieser Feier ziehen können. Der selige Charbel soll uns auf jenen Weg der Heiligkeit führen, wo stilles Gebet in der geistigen Gegenwart Gottes das Wichtigste ist. Er soll uns in einer Welt, die vom Wohlstandsdenken berauscht ist, die hohen Werte von Armut, Buße und Aszese zeigen. Er soll uns helfen, unsere Seelen auf dem Weg zur Vereinigung mit Gott von allem irdischen Ballast zu befreien. Wir werden diese Tugenden in den verschiedenen Lebenslagen verschieden üben müssen. Aber kein Christ, der unserem Herrn zu folgen bereit ist, kann sie außer Acht lassen. Das sagt uns das zeitgerechte Beispiel, ein Charbel Machluf. Der Autor hat zu Beginn dieses Buches einige interessante geschichtliche Rückblenden eingeschaltet. Der Leser, der sich die Mühe nimmt, diese Exkursion in die Vergangenheit mitzumachen, wird daraus reiche Erkenntnisse schöpfen und das Leben von Charbel Machluf auf diesem Hintergrund besser verstehen. Er wird erfahren, dass das Reich Gottes auch in der Vergangenheit Gewalt erlitt, dass es immer wieder Kämpfe zwischen Rechtgläubigkeit und Irrlehren gab und dass die Christen von Zeit zu Zeit von inneren und äußeren Feinden bedrängt wurden. Im letzten Jahrhundert wurden Tausende von Christen im Libanon von Drusen und Türken hingemetzelt. Man erfährt zum Beispiel, wie die Bischöfe unter dem Druck des oströmischen Kaisers und mit Rücksicht auf die Mohammedaner bereit waren, den Bilderstürmen nachzugeben und die religiöse Bilderverehrung zu verbieten, wie sich aber die Mönche mit ganzer Kraft dagegen wehrten und grausame Martern auf sich nehmen mussten, gemäß dem Wort des Herrn. Das Himmelreich leidet Gewalt und nur die Gewalttätigkeiten reißen es an sich. Der Christ betrachtet die Heiligen als seine Freunde im Himmel. Durch Charbel Machluf ist dieser Freundeskreis größer und stärker geworden. Zum Schluss sei noch an einen anderen Mönch erinnert, der bereits im 18. Jahrhundert als eine Art Vorläufer des Wundermönchs vom Libanon in Europa Aufsehen erregte. Es handelt sich um den Mönch Sarki, der 1760 nach Wien kam. Er hatte zu heftig am Glockenstrang gezogen, die Klosterglocke erhielt einen Riss. Auf Wunsch des Abtes sollte nun Sarki für Ersatz sorgen. Ein österreichisches Schiff führte ihn nach Triest. In Wien eingetroffen hörte er von der schweren Erkrankung eines kaiserlichen Prinzen. Und es gelang ihm, bis zu ihm vorzudringen. Am Bett des Erzherzogs betete er lange in arabischer Sprache zu Maria im Felde, der Schutzpatronin seines Heimatklosters. Als der Prinz auf das inständige Gebet des Mönches geheilt wurde, ließ die Kaiserin Maria Theresia den Gottesmann kommen, schenkte ihm eine Glocke, Messgewänder und Altargerät. Diese Glocke der Kaiserin läutete im Libanongebirge bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts, bis sie vom Blitz zerstört wurde. Die Glocke wurde aus dem gleichen Metall neu gegossen und war noch im Ersten Weltkrieg die einzige christliche Glocke, die weit in der ganzen Gegend herum zu hören war. Obwohl die Maroniten hauptsächlich unter dem Schutz Frankreichs standen, nahm sich Österreich immer dann ihrer an, wenn die französische Unterstützung ausblieb. So war es der Intervention Metternichs zu verdanken, dass der türkische Statthalter des Libanons, Generalmajor Omer Pascha, abgesetzt wurde. Omer Pascha war zwar gebürtiger Österreicher, aber er war vom Glauben abgefallen und deshalb hielt ihn der österreichische Staatskanzler nicht für vertrauenswürdig. Wien sorgte auch für Schul- und liturgische Bücher. Die alten Libanesen erinnern sich, aus dem Cäsar Youssef lesen gelernt zu haben. Kaiser Franz Josef I. ließ 1860 auf seine Kosten für die Libanesen ein Lesebuch drucken, das in Goldbuchstaben den Namen des österreichischen Kaisers trug. Am 9. Oktober 1977 wurde Charbel Machluf von Papst Paul VI. Heilig gesprochen. Arno Guye. Das war ein Auszug aus dem Buch «Der Wundermönch vom Libanon – Das Leben des heiligen Charbel Machluf», geschrieben worden vom Professor Dr. Ernst Josef Görlich vom Christiana Verlag Stein am Rhein.